König der Könige, der Podcast über die Geschichte Persiens. Folge 2, wenn Könige träumen, wo unsere Helden einer antiken Krönung beiwohnen, Orakel mithören, die Gründung des Ersten Weltreichs der Geschichte erleben und unfreiwillig in eine Schlacht geraten.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge König der Könige, dem Podcast über die Geschichte Persiens. Mein Name ist Marco Damrani.
Und ich bin Bijan Salari. Wir wollen in den nächsten Monaten mit Ihnen gemeinsam die Geschichte Persiens ergründen und herausfinden, was die letzten Jahrtausende so geschah, das uns heute noch berührt. Dabei zapfen wir die unterschiedlichsten Quellen an. Manche unserer Entdeckungen stammen aus archäologischen Ausgrabungen.
Andere kommen aus der historischen Linguistik, Philologie, Geschichtswissenschaft, der Literatur. Aber vor allem auch aus den Narrativen und Mythen, die die PerserInnen von sich selbst und ihrer Herkunft erzählten und die iranischsprachigen Völker teilweise heute noch weitergeben.
Du, letztes Mal waren wir ja kurz davor, zur Krönung von Kyros dem Großen, dem Begründer des Persischen Reiches, zu reisen. Und dann sind unsere Batterien alle gegangen.
Der Freund gab mir außerdem ein Gerät, das den Besitzer durch die Zeit reisen lässt. Ich weiß, ich klinge verrückt, aber als ich es heute Morgen am Teppich rieb, da schlug es einige Funken, machte allerhand Geräusche und ehe ich mich versah, saß ich wieder am morgendlichen Tische und die Sonne war in ihrer Route zurückgewandert.
Hast du die Spieluhr?
Ich verliere doch keine Zeitmaschine.
Und ich ungern Zeit.
Ja, ja.
Lass uns also gleich loslegen. Aber vorher wollte ich noch auf ein kleines Problem aufmerksam machen. Wenn wir nämlich über die Zeit der Achämeniden sprechen, so hat sich das Herrscherhaus des Persischen Reiches genannt, dann haben wir eine kleine Schwierigkeit, was die Quellen angeht.
Wieso? Ich kenne jede Menge Mythen und Erzählungen aus der Bibel, die in dieser Zeit spielen.
Ja, und ich kenne die Berichte von Herodot und anderen griechischen Autoren. Das Problem ist aber, Mythen und biblische Erzählungen sind historisch meist nicht die akkuratesten. Und die griechischen Schreiber, naja, die sind auch vorrangig Geschichtenerzähler und keine Historiker, wie wir sie heute kennen. Und es sind Griechen, also betrachten sie die Perser von außen und manchmal sogar aus Feindessicht.
Okay, dann passen wir auf, wem wir Glauben schenken.
Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. So, dann gib doch mal 559 vor Christus ein und ach ja, hier ist die neue Batterie.
Alles klar, dann mal ab nach Anshan, ganz in die Nähe des Persischen Golfs, ins Jahr -559. Und Batterie?
Vor Christus.
Ich verstehe immer noch nicht, warum mir vom Zeitreisen schlecht wird.
Ich auch nicht. Warte, hörst du das?
Ja, das klingt wie eine Ansammlung von Menschen.
Dann hat's funktioniert, schon wieder. Diese Ansammlung ist nämlich nicht irgendeine Scheunenparty. Das ist die Krönung von Kyros dem Großen. Der Anfang des Persischen Reichs.
Wahnsinn. Sag mal, weißt du, wo dieser Kyros herkam? Meine Quellen wissen da nämlich leider gar nichts drüber. Die Perser hatten zu dieser Zeit ja noch keine richtige Schriftkultur.
Ich weiß es nicht, aber ich kenne eine Sage. Astyages,
der König der Meder, hatte eine Tochter. Sie hieß Mondana. Und wer immer sie sah, dem war, als sei der Mond vom Himmel gefallen oder die Sonne aufgegangen bei Mitternacht und alle anderen Sterne verblassten vor ihr. Den Medern hingegen war sie ihrer Rede wegen bekannt, deren sanfter Rhythmus und kluger Strom einen jeden die Augen schließen und bedächtig lauschen ließ. Eines Tages geschah es, dass der Kronprinz der Perser an den Hof der Meder kam. Mondana verliebte sich in den hochgewachsenen Prinzen und empfing schon bald sein Kind. Doch während der Schwangerschaft wuchs in König Astyages ein dunkles Gefühl und in der Nacht der Geburt ereilte den König ein unruhiger Traum. Aus dem Bauch der Tochter ergoss sich ein blutroter Strom aufs Land, in dem ganz Asien versank. Schweißgebadet erwachte der König im Bett. Sofort rief er die Wahrsager. Sie sollten ihm das Zeichen deuten. Einer von ihnen prophezeite dem König, seiner Tochter Sohn stünde eine große Herrschaft bevor Auf dem Weg seines Ruhms jedoch werde ganz Asien verschlungen und seine ersten Opfer würden die Meder. Der König wütete und tobte. Sein eigener Sohn und Kronprinz werde die Meder in die Zukunft führen, nicht dieser Mischling eines Persers. Aus Furcht vor dem Orakel verurteilte er den Säugling zum Tod. Doch wer sollte das Urteil vollstrecken? Das Los fiel auf einen der Generäle. Heimlich entwendete er das frischgeborene Bündel und verließ den Palast. Nach langer Wanderschaft traf er auf ein Hirtenpaar, das eine Totgeburt beklagte. Da gab der General den Hirten den Sohn Mondanas und bekam ihr totes Kind von ihnen. Das Kind wuchs als Hirte auf, doch es war schöner, geschickter und mutiger als die anderen Kinder. Ihn umgab ein rätselhaftes Charisma. Unübersehbar. Eines Tages krönen die Gleichaltrigen ihn im Spiel zum König der Kinder und die Geschichte dieses außergewöhnlichen Jungen dringen bis an die Ohren des Hofes. Als der König davon hört, bestellt er den Jungen in den Palast. Als das Kind vor dem König steht, genügt ein einziger Blick. Astyages ist sich der Verwandtschaft sicher. Erleichtert, seine Gräueltat ungetan zu sehen, nimmt er Kyros wieder zu sich an den Hof, wo er zum Mann reifte.
Diese Geschichte geht wohl zurück auf Herodot, einen Griechen, der ungefähr 90 Jahre nach Kyros Tod lebte und manchen als der Begründer der Geschichtsschreibung überhaupt gilt. Die Sage hat im Laufe der Zeit viele Variationen erlebt, bleibt in ihrem Muster aber gleich, egal ob bei Herodot, Fardosi oder Autoren des 20. Jahrhunderts.
Und doch, es bleibt nur eine Sage. Und als solche teilt sie Merkmale vieler zu der Zeit prominenter Geschichten. Es ist bekannt, dass Herodot seine Geschichten ständig mit Zusätzen, Auslassungen und Übertreibungen gespickt hat, ganz wie es ihm gerade passte oder was er für interessant oder lehrreich hielt. Und einem Griechen muss man, wie gesagt, beim Erzählen von Geschichten über Perser immer genau auf die Lippen schauen.
Und man bemerkt gleich, dass das ausgesetzte Kind zu dieser Zeit ein beliebtes Motiv war. Mich erinnert das an Moses, ausgesetzt, um dem Tod zu entkommen, später zum Anführer gewählt.
Egal ob Kyros nun als Prinz bei Hofe oder als Hirte in der Prärie groß wurde, die PerserInnen sind während seiner Kindheit auf jeden Fall keine großen Figuren auf dem Spielfeld der Region. Noch immer bestehen die großen, mächtigen Reiche aus den alten semitischen Völkern. Assyrien, Babylon, Lydien. Doch die reiben sich in Kriegen zunehmend gegenseitig auf. Es kommt zur, letztes Mal schon beschriebenen, Ethnogenese. Das heißt, einer Vermischung der einheimischen mit einwandernden Populationen. In Anshan, einer einstmals großen elamischen Stadt in der Region Fars, entsteht laut der babylonischen Quellen dann ein zunächst bedeutungsloses Königreich, das der Perser. Abgesehen von der herrschenden Klasse ändert sich nicht viel. Die Art der Bürokratie, die Institutionen und die administrative Sprache bleiben elamisch, also nicht iranisch. Auch einige Generationen später noch wird die erste Inschrift des großen Perserkönigs Dareios in Bisotun zunächst auf elamisch verfasst werden. Das geht alles so weit, dass die Unterscheidung zwischen Elamiten und PerserInnen zu dieser Zeit eher unserer Sehnsucht nach klaren Kategorien und isolierten Völkern geschuldet ist. Dabei war das damals schon alles hoffnungslos vermischt.
Hey, es geht los. Schau mal, Kyros kriegt die wallenden königlichen Gewänder umgelegt. In der rechten Hand hält er ein Zepter, in der linken eine Lotusblüte und um seine Brust schlingt sich ein Bogen. Jetzt neigt er seinen Kopf leicht nach vorne und da ist sie, die purpurne Krone. Er richtet seinen Kopf auf, tritt einen Schritt nach vorne und damit zum ersten Mal auf seine Untergebenen zu. Gänsehaut. Jetzt wird er mit einer Reihe symbolischer Handlungen, wie der Bestätigung einiger Ämter, die Reichsführung aufnehmen. Genau dieses Ritual wird sich die nächsten 200 Jahre mit jedem neuen König wiederholen. Nur, dass die Folgekönige das Gewand des großen Kyros auftragen werden.
Ein Gesandter des Mederreichs.
Wieso hat der Kyros zwei Schalen vor die Füße geworfen?
Weil er will, dass diese Schalen von Kyros mit Wasser und Erde befüllt werden. Eine schlichte Gabe, die aber ein symbolischer Akt des Tributs sein soll. Ein Zeichen der Unterwerfung unter den König der Meder.
Eine schlichte Gabe von Erde und Wasser? Das ist ja wie in dieser Comic-Verfilmung, 300.
Ja, nur dass das hier historisch akkurat ist.
Das wird er doch wohl nicht mit sich machen lassen.
Ganz und gar nicht. Im Gegenteil, Kyros wird den Boten mit leeren Händen wieder zurückschicken. und kurze Zeit später seinen ersten Feldzug starten, um ganz Medien zu unterwerfen.
Was? Großartig. Dann lass uns einen kleinen Zeitsprung machen und ins eroberte Medien gehen. Das will ich sehen.
Wir können jetzt
10 Jahre in die Zukunft. 540 ist jetzt eroberte Medien.
Vor Christus.
Hier ist ja fast alles genauso, wie es letztes Mal war.
Ja, habe ich ja versucht, dir zu sagen. Das ist nämlich das Signature-Move von Kyros als Eroberer. Zuckerbrot und Peitsche. Anders als viele andere Könige dieser Zeit fährt er nicht nur brandschatzend durch die neuen Ländereien und lässt allein die Peitsche sprechen, sondern Kyros ist auch ein begnadeter Diplomat, der es schaffte, die einheimische Elite hinter sich zu versammeln, um sich dann der verfeindeten Herrscher zu entledigen, mit Hilfe von deren eigener Bevölkerung.
Okay, das heißt, dass sich für die BewohnerInnen der neu eroberten Gebiete eigentlich gar nicht viel ändert?
Genau. Sie leben jetzt zwar theoretisch in einem neuen Reich, behalten aber ihre örtlichen Gepflogenheiten bei. Neudeutsch würde man das wahrscheinlich den Unique Selling Point des Achämenidenreiches nennen, der wohl auch dafür mitverantwortlich war, dass das Reich so lange bestehen bleiben konnte. Die neuen Reichsteile müssen zwar Tribut an das Kernland der Persis zahlen, konnten aber vieles von dem beibehalten, wie sie das Leben vor der Eroberung der Perser gelebt haben. Jedenfalls ist Medien jetzt Teil des Perserreiches, welches über eine schlagkräftige Streitkraft verfügt. Aber es herrscht noch immer das Recht des Stärkeren. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis ein noch schlagkräftigerer Gegner bei Kyros anklopft. Er braucht also noch mehr SoldatInnen. Sag mal, Bijan, könntest du vielleicht mal eben eine mehrere tausend SoldatInnen starke Armee bezahlen?
Nein, heißt ich Krösus oder was?
Du nicht, aber der König Lydiens im Westen, der heißt so. Krösus ist damals der reichste Mann der Welt. Wenige Jahre vor der Eroberung Mediens durch Kyros fand noch zwischen Lydien und den Medern ein erbarmungsloser Krieg statt. Als dieser bereits 6 Jahre andauerte, kam es zur entscheidenden Schlacht. Und als dieses Gefecht an seinen blutigen Höhepunkt kommt, da geschieht etwas Außergewöhnliches. Die Sonne verdunkelt sich. Entsetzt über die Sonnenfinsternis lassen beide Fraktionen ihre Waffen fallen und schließen einen Frieden, von dem sie glauben, dass die Götter ihnen befehlen. Seit der sogenannten Schlacht am Halys markiert der gleichnamige Fluss die friedliche Grenze beider Reiche. Und mit der Eroberung Mediens durch Kyros ist dieser Frieden in Gefahr.
Krösus fragt seine Lieblingshellseher also, was passieren würde, wenn er einen Krieg mit Kyros und den Persern begänne. Das Orakel hat wie immer eine sibyllinische.
Was?
Also rätselhafte Antwort parat.
Sei willkommen im Orakel von Delphi, großer Krösus. Du suchst nach Rat. Und die Götter haben gesprochen. Überquere den Fluss des Halys. Und du wirst ein großes Reich zerstören.
Das Ergebnis ist Geschichte. Er überquert den Halys und zerstört damit ein großes Reich, nämlich sein eigenes. Lydien wird von Kyros erobert und die Schätze des reichsten Mannes der Welt landen in der Kriegskasse des Perserkönigs.
Großartig. Okay, Bijan, gib mir mal die Spieluhr. Ich will nämlich ein paar Jahre überspringen, um nach Babylon zu kommen. Da entsteht nämlich etwas ganz Besonderes. So, 530 minus.
Vor Christus.
Das berühmte Babylon. Wow. Schau mal, der Wolkenkratzer da hinten, den hat's echt gegeben. 530? Warum jetzt und hier?
Ja, das siehst du gleich. Schau mal, komm jetzt. Weil hinter dieser Tür da gerade ein zylinderförmiges Stück Ton graviert wird, dessen Kopie heute als erste Erklärung der Menschenrechte im Gebäude der Vereinten Nationen in New York ausgestellt ist. Der Kyros-Zylinder.
Der Kyros-Zylinder?
Genau. Mit diesem Zylinder proklamiert Kyros seine jüngst hinzugewonnene Herrschaft über die Babylonier.
Moment. Gerade waren wir noch in Medien. Und 20 Jahre später hat Kyros schon das mächtigste Reich in der Gegend eingenommen?
Ja. Kyros hat also die Reichtümer Lydiens in seinen Besitz gebracht, ja? Und kontrolliert ein Gebiet vom heutigen Iran bis zur Mittelmeerküste. Nur das mächtige Babylon ist das letzte verbliebene Großreich, das sich den PerserInnen noch entgegenstellt. Kyros wendet also wieder seinen Signature-Move an und wendet sich an die Priesterschaft von Marduk, dem Gott Babylons. Diese sind nämlich unzufrieden mit der Herrschaft des babylonischen Königs Nabonid, der ihren Glauben unterminiert und alte assyrische Religionen fördert. Die Priester sind darüber erbost und sehen in Kyros eine Möglichkeit, sich des ungeliebten, gotteslästerlichen Regenten zu entledigen. Gesagt, getan. Kyros schmiedet eine Allianz mit der Priesterschaft, schwächt somit Babylon von innen und hat leichtes Spiel, als er die Stadt quasi widerstandslos einnimmt.
Ja, ja. Aber komm mal.
Was denn?
Komm einfach kurz mit, der Zylinder läuft uns ja nicht weg. Einige Jahrzehnte zuvor ist der babylonische König zum zweiten Mal in Jerusalem, der Hauptstadt der Hebräer in Juda, einmarschiert. Hat alle Hebräer gefangen genommen und nach Babylon verschleppt. Ihr Tempel und ihre Stadt wurden zerstört, ihre Schätze geraubt. Babylon durften sie dann nicht mehr verlassen. Und das ist die Geschichte ihrer Befreiung, wie sie die Hebräer erzählten und sie heute noch in der Bibel steht.
König Belshazzar gab ein üppiges Festmahl für die 1000 wichtigsten Männer seines Reiches. Er saß ihnen gegenüber zu Tisch und trank Wein. Im Rausch befahl er, die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschen Hand. Sie schrieben in Flammenschrift auf die getünchte Wand, die dem König gegenüber lag, sodass der König den Rücken der schreibenden Hand sehen konnte. Der König rief laut, man solle die Zauberer, Astrologen und Wahrsager hereinbringen. Er sagte zu den Weisen von Babylon, wer diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, soll fürstlich belohnt werden. Er soll gekleidet werden in königliche Gewänder und eine goldene Kette um den Hals tragen. Und er soll zum dritthöchsten Herrscher meines Reiches ernannt werden. Alle Weisen des Königs kamen herbei. Und doch, keiner von ihnen konnte die Schrift lesen. Als die Königin Mutter die Worte des Königs und seiner Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte, es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Dieser Mann heißt Daniel. Lass ihn rufen! Also wurde Daniel vor den König geführt. Der König sprach. Keiner in meinem Reich weiß, was dies hier zu bedeuten hat. Nun, wenn es dir gelingt, diese Schrift dort zu lesen und mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du in königliche Gewänder gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen. Du sollst zu einem hohen Mann im Reich erhoben werden. Behalte deine Geschenke und deine Belohnungen, gib einem anderen. Ich will dir die Schrift vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene heißt gezählt, Tekel heißt gewogen, Parsin heißt geteilt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr Ende steht bevor. Dein Reich wird geteilt und den Persern gegeben. Belshazzar erfüllte seine Versprechen gegenüber Daniel. Doch noch in derselben Nacht wurde der babylonische König getötet.
Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Gezählt, gezählt, gewogen, geteilt. Ich bewundere manchmal schon diese alten Texte. Im Aramäischen Mene, also eigentlich steht da an der Wand ein Mn, heißt Münze und ich meine also zum Beispiel Uparsin, das ist eigentlich Plural und der Singular dazu heißt Peres, was wiederum eine Wortähnlichkeit, so eine Art von Andeutung und Klangspiel mit die Perser hat. Okay, okay. Zugegebenermaßen ist das die Vorgeschichte zur Eroberung. Die Eroberung selbst nimmt in einer anderen Überlieferung diesen erstaunlichen Gang. Die Belagerung Babylons dauert bereits einige Monate. Doch die einzigartig hohen Mauern wiegen den Babylonierkönig in Sicherheit. Die Perser scheinen sich keine Mühe zu machen, die Mauern einzureißen. Stattdessen beobachten die Babylonier die Perser dabei, wie sie seltsame Gruben ausheben und allerhand Vorbereitungen treffen. Nichts davon scheint einen echten Sinn zu ergeben. Die Babylonier machen sich lustig über die Perser. Die Zeit vergeht und nichts passiert. Irgendwann wird der Belagerungszustand Normalität. Und die Babylonier verlieren an Aufmerksamkeit.
Und dann kommt ein babylonischer Feiertag. Die Leute in der Stadt sind der Anspannung müde. Deswegen arten die Feierlichkeiten in ein echtes Gelage aus. Als alle betrunken sind, erscheint die unheilvolle Schrift an der Wand. Und da zeigt sich auch schon, woran die Perser all die Wochen schufteten. Auf einen Befehl des Kyros hin wird der Fluss, der unter der Mauer in die Stadt führt, umgeleitet und damit das Flussbett trockengelegt. Unbehelligt ergießt sich statt Wasser ein Strom bewaffneter Krieger in die trunken, wehrlose Stadt.
Wow. Ich muss gestehen, auch wenn die Story geschichtlich vielleicht nicht ganz akkurat ist, aufregend ist sie auf jeden Fall.
Oder? So, jetzt können wir zurück zu deinem Hut.
Welcher Hut?
Na, dein Zylinder da.
Bijan, der Kyros-Zylinder ist doch kein Hut. Der ist mehr wie eine runde Schrifttafel. Hier, ich lese dir mal einen Satz draus vor.
Die Götter brachte ich zurück. Alle ihre Leute versammelte ich und brachte auch sie zurück zu ihren Wohnorten. Und die Götter von Sumer und Akkad, die Nabonid zu ihrem Zorn nach Babylon brachte, ließ ich auf Befehl Marduks in ihren Heiligtümern einen Wohnsitz der Herzensfreude beziehen. Mögen diese Götter, die ich zurück in ihre Städte brachte, Tag für Tag vor Bel und Nabu die Verlängerung meiner Lebenszeit befürworten.
Ja, du, wenn ich ganz ehrlich bin, beim Kyros-Zylinder handelt es sich wohl gar nicht um die erste Menschenrechtscharta.
Zumindest nicht so, wie wir Menschenrechte heute verstehen. Also als persönlich einklagbare Ansprüche von Freiheit und Gleichheit.
Interessant ist er trotzdem, weil er belegt, wie der Eroberer Kyros sich in den neuen Reichsgebieten verhielt. Der von Kyros diktierte Text beschreibt nämlich, dass der Perserkönig vom babylonischen Gott Marduk eingesetzt wurde und dessen Werkzeug ist. Das ist von daher interessant, dass Kyros selbst mit der Religion des Marduk eigentlich ja nichts zu tun hatte. Er hat wohl aber erkannt, dass es ihm nicht schaden kann, wenn er in den verschiedenen Reichsteilen dem jeweiligen Gott huldigt, um sich der Unterstützung der lokalen Elite gewiss zu sein. Das funktioniert auch und Babylon ist nun Teil des Persischen Reiches, dem ersten Großreich der Welt. Und Kyros gibt sich einen Titel, den sich schon medische Könige gegeben haben, der nun aber eine ganz neue Bedeutung bekommt. Shahanshah, König der Könige.
Guter Titel. Ob aus Berechnung oder Idealismus. Er gewährt den diversen Glaubens-, Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen in seinem Reich die Beibehaltung ihrer Götter und Gesetze. Und auch den jeweiligen Minderheiten ging es im achämenidischen Frieden besser als unter den Verhältnissen vorher, als jederzeit eine Streitmacht vor der Stadt auftauchen konnte. Er erlaubt den Hebräern die Rückkehr nach Jerusalem, unterstützt sie dabei, ihren Tempel neu zu errichten und schreibt sich so in ihre Herzen. So tief, dass er als der einzige nicht-jüdische Mensch in der jüdischen Überlieferung mit einem Messias verglichen wird. Und genau so sichert er seinem Namen letztlich einen Platz in der Bibel. Die IranerInnen tun also zu Recht so, als ob Kyros der liebenswerteste Herrscher aller Zeiten war. Oder?
Na gut, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Auch wenn Kyros wohl ein begnadeter Zuckerbrotbäcker war, die Peitsche war ihm auf keinen Fall fremd. Als Kyros erstmals seine Herrschaft auf alle Länder des Westens ausgedehnt hatte, stand er vor dem Mittelmeer. Die heutige türkische Küste war damals gespickt mit griechischen Städten. Da erreichte ihn eine Warnung, ausgerichtet von den Lakedaimoniern. Kyros, belästige die Städte der Griechen nicht, es ist dir nicht gestattet. Das Wort lakonisch, das ja so viel wie wortkarg bedeutet, kommt übrigens genau daher. Die Bewohner Lakoniens waren dafür bekannt, nicht viele Worte zu verlieren. Sie sind heutzutage besser unter dem Namen ihrer Hauptstadt bekannt. Sparta. Kyros hingegen weiß nicht mal, wer das sein soll, dieses Sparta, schickt als Antwort eine kurze Drohung und entscheidet sich dazu, den dringenderen Krieg gegen Babylon zu führen.
Die Abwesenheit des Königs im Westen erzeugt ein Machtvakuum. Zunächst kam es in Sardis, der lydischen Hauptstadt, zur Revolte. Mit roher Gewalt schlägt der von Kyros geschickte General die Aufstände nieder, findet aber die Verantwortlichen des Aufstands nicht. Rasch folgten Aufstände der Griechen und Angriffe auf die persische Garnison. In diesen ungehorsamen Städten, die auf die Drohungen Kyros nicht hören wollten, wurde jeder noch so kleine Widerstand brutal gebrochen, bis die Herrschaft der Perser wiederhergestellt war.
Eine Menge Leichen pflastern die Wege von Königen. Und obwohl Kyros militärisches Geschick nicht nachzulassen scheint, so fällt er letztendlich doch auch selbst auf dem Kriegsfeld.
Zum Tod des Kyros gibt es vor allem zwei Theorien. Eine stützt sich auf den babylonischen Priester und Historiker Berossos, der den Todesort in die Ebene der Ast verlagert. Interessanter aber ist die Geschichte mal wieder des Herodot. Kyros habe sein Reich noch weiter gen Osten vergrößern wollen. Im Osten herrschten die Massageten, auch ein iranisches Volk. Deren Anführerin war eine Königin, Tomiris. Erst hält Kyros um ihre Hand an, um sich das Reich friedlich einzuverleiben. Doch Königin Tomiris denkt gar nicht daran, irgendeinem dahergelaufenen Achämeniden einen Platz neben oder gar über sich zu gestatten. Als Kyros den Krieg erklärt, verabreden sich beide an einem Ort, der 3 Tagesmärsche hinter der Reichsgrenze liegt, zum Kampf. Doch vorher schon gelingt es Kyros mit einer List, Tomiris Sohn gefangen zu nehmen. Als Tomiris Sohn sich gefesselt in Kyros Lager findet, verlangt er, dass man ihm seine Fesseln abstreife. Kyros, seinem Prinzen der Massageten, eine würdigere Behandlung schuldig. Kyros lässt die Fesseln lösen. Da geschieht das Unfassbare. Aus Scham über seine Gefangennahme begeht der Prinz augenblicklich Selbstmord. Ausgerechnet da erreicht Kyros ein Bote von Tomiris. Er richtet Kyros einen Schwur der Königin aus. Entweder er gebe ihren Sohn heraus, oder sie werde seinen Blutdurst schon zu stillen wissen. Zu spät. Es kommt zur Schlacht, in der Kyros fällt. Um ihren Schwur zu erfüllen, steckt Tomiris Kyros abgetrennten Kopf in einen Sack voll Blut. Damit, verkündet sie, sei der Blutdurst des Tyrannen endlich gestillt. Zu seinen Ehren wurde ein Mausoleum errichtet. Es steht noch heute dort, wo Kyros Palaststadt Pasargadae errichtet wurde. Auf dem Feld seiner ersten gewonnenen Schlacht, wo Astyages, der König der Meder, in die Gefangenschaft des Kyros geriet. Die Palaststadt wurde von unterirdischen Kanälen bewässert und um das Mausoleum herum stand ein prächtiger Garten. Ein Paradies. Das Wort Paradies ist als Lehnwort aus dem Persischen über das Griechische in unsere Sprache gekommen und meinte nämlich genau das: Garten. Für Generationen wurde das Grab des Kyros bewacht. Zu seinen Füßen stand ein Gebäude, das dem Wächtermagier zur Verfügung stand. Ein Amt, das von Vater zu Sohn weitergegeben wurde. Dahinter das Grabmal selbst, über sich verjüngenden Stufen die steinernen Blöcke, heute von Wüste umgeben.
Die Reiseberichte antiker Touristen lassen darauf schließen, dass das Grab sehr lange unangetastet blieb. In der Kammer habe sich ein goldener Sarg befunden, der zu einer bestimmten Tages- und Jahreszeit von der Sonne in den strahlenden Glanz der Könige getaucht wurde. Charisma. Das ist nämlich auch ein Wort persischen Ursprungs, das über das Griechische in unsere Sprache gefunden hat und meinte ursprünglich die unheimliche Aura, die die Könige Persiens umgab. Heute ist nur noch die Kammer auf ihrem Steinplateau zu sehen, aber da, wo jetzt über dem niedrigen Eingang vom Wind ausgewaschene Steine der Schwerkraft trotzen, stand einmal eine Inschrift. Und darauf war zu lesen:
Adam Kurush Chishayatihia Hachamanishia.
Ich bin Kyros, König der Achämenide. Denke nicht schlecht von mir, ob des bisschen Staubs, der mich bedeckt. Nach dem Tod des großen Herrschers gab es traditionell eine Phase der Trauer, wie noch heute im Iran nach Todesfällen. Einige Wochen später findet wieder eine Krönung statt. Diesmal bekommt der Nachfolger die Gewänder seines eigenen Vaters umgelegt. Auf den Thron folgt nämlich Kyros Sohn, Kambyses II. Kambyses wurde schon früh an die Regierungsgeschäfte herangeführt. Er war unter anderem kurzzeitig als Herrscher von Babylon eingesetzt. Jetzt tritt er mit dem ersten Weltreich der Menschheitsgeschichte das schwere Erbe seines Vaters an. Kambyses aber will mehr sein als bloß der Sohn eines Herrschers. Er will seinen eigenen Platz in der Geschichte einnehmen und träumt davon, das große, ferne Ägypten, mit dem er sich eine Grenze teilt, zu einem Teil des Perserreichs zu machen. Und er hatte noch einen Traum, einen Albtraum. Und mittlerweile haben wir schon eine Vorstellung davon, was passiert, wenn Könige schlecht schlafen.
Der Sage nach legt sich ein Schatten auf den Schlaf des Königs. Seit Wochen schon erscheint Kambyses Nacht um Nacht dasselbe Bild. Und er tut, was 500 vor Christus alle schlechten Träumer tun. Er lässt die Magier kommen. Sie sollen das Omen deuten. Was sieht der König, wenn er schläft? Es ist sein Bruder Bordia, der hoch aufragt auf dem Thron, der doch seiner ist. So hoch, dass der Scheitel des Bruders den Himmel berührt. Für die Magier ist die Sache klar. Sein Bruder wird ihn töten und die Herrschaft an sich reißen. Heimlich beauftragt er darum seinen treuesten Diener, Prexaspes, dem Bruder mit einem Attentat zuvorzukommen. Doch niemand im Land dürfe davon erfahren. Als der treue Diener meldet, seinen Auftrag ausgeführt zu haben, beginnt der Aufbruch nach Ägypten. Lass uns das mal aus der Nähe anschauen. Die entscheidende Schlacht bei Pelusium auf der Sinai-Halbinsel findet 525 vor Christus statt. Also dahin.
Warte mal, mitten in der Schlacht?
In sicherem Abstand, versteht sich.
Okay, bist du sicher, dass es...
Sind doch nur 5 Jahre. 5, 2, 5 und...
...525 vor Christus.
Oh Gott, oh Gott, wir sind mit drin!
Fuck!
Was ist
mit dir?
Scheiße! Lass Bomb!
Tut mir leid, glaub, ja. Ich wusste nicht, dass wir mittendrin landen.
Alles okay bei dir?
Ich glaube schon, ja.
Okay. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus für unseren Kambyses. Und das, obwohl, wie man sich vorstellen kann, sowas ganz schön teuer ist. Und anspruchsvoll. So eine Expedition, die durch Wüsten und Halbasien führt. Tausende Kilometer entfernten Heimatland der Perser steigt wegen der hohen Kriegskosten auch die Unzufriedenheit mit dem neuen König beim einflussreichen persischen Adel. Aber nichtsdestotrotz, und obwohl Pharao Psammetich III. Alles in Bewegung setzt, um den jungen Eroberer aufzuhalten, so siegt Kambyses hier bei Pelusium und schon bald fällt auch die Hauptstadt Memphis und das ägyptische Reichsgebiet somit an das persische. Kambyses lässt sich nach ägyptischem Ritual zum neuen Herrscher krönen.
Ganz nach Vorbild seines Vaters.
Genau. Kambudja, wie er auf Persisch heißt, hat jetzt die 26. Dynastie ägyptischer Pharaonen zerschlagen und beherrscht damit quasi die gesamte ihm bekannte Welt. Und gerade als er die unbekannten Teile Afrikas unter seine Kontrolle bringen will, da erreicht ihn eine Nachricht. In der Persis hat sich ein Aufstand erhoben.
Ein Aufstand? Geführt von wem?
Geführt von seinem Bruder.
Was? Ich dachte, der...
Oh nein.
Verdammt! Die Batterie ist wieder leer. Gib mal die Ersatzbatterie.
Welche Ersatzbatterie?
Ernsthaft? Schon wieder?
Ja, sorry. Also wieder zurück nach Hause, ja? Aber nächstes Mal genau hierher, okay?
Genau hierher.
Dankeschön fürs Zuhören. Sei auch nächstes Mal mit dabei, wenn wir herausfinden, was es mit dem Staatsstreich des toten Bruders wirklich auf sich hat. Wenn dir der Podcast gefällt, unterstütz uns doch bitte bei patreon.com/kdkpodcast oder über PayPal. Alle Infos findest du zusammen mit der ein oder anderen hilfreichen Karte in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.